Du hast die Liste im Kopf, die Liste der Lebensmittel, die du nicht mehr verträgst. Die Beschwerden sind so heftig, dass du es in Kauf nimmst, wenn du nur noch sehr wenige Lebensmittel essen kannst. Alles, nur nicht wieder diese Quälerei. Kein Kaffee, kein Alkohol, keine Tomaten, kein Fett, kein Gluten, kein Fleisch mehr, weil du gelesen hast, dass das den Reflux befeuert. Vielleicht auch kein Joghurt, weil Milch ja schleimen soll. Und Hülsenfrüchte? Die blähen ja, also auch raus. Du hast das aus guten Gründen gemacht. Du wolltest deine Symptome in den Griff bekommen. Du wolltest endlich besser schlafen, weniger Kratzen im Hals haben, weniger dieses Gefühl, dass da oben permanent etwas nicht stimmt. Und vielleicht hat es auch kurzfristig geholfen. Aber hier ist eine Frage, die ich dir heute mitgeben will. Was passiert mit deinem Körper, mit deinem Nervensystem, mit deinen Neurotransmittern, mit deiner Stimmung und deiner Stressresilienz, wenn du über Monate oder Jahre zu wenig Protein isst? Und noch eine zweite Frage. Könnte es sein, dass genau diese Auslassdiät, die du zum Schutz deiner Schleimhäute einhältst, langfristig einen Teil deiner Symptome mit verursacht? Heute geht es um eine Kette von Ungleichgewichten, drei Kettenglieder, die direkt ineinander greifen. Und wenn du verstehst, wie diese Kette funktioniert, verändert das möglicherweise, wie du über deine Ernährung denkst. Warum ist das für stillen Reflux relevant? Warum ist das für stillen Reflux relevant? In den letzten Episoden dieser Serie haben wir uns mit GABA, Histamin und Noradrenalin beschäftigt. Wir haben gesehen, wie das Nervensystem, das Immunsystem und der Stoffwechsel miteinander vernetzt sind und wie stiller Reflux nicht einfach nur ein Problem des Kehlkopfes oder der Speiseröhre ist, sondern ein systemisches Geschehen. Heute fügen wir ein weiteres Stück in dieses Bild ein, den Darm. Genauer gesagt das Darmmikrobiom, also die Billionen von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen, die in deinem Darm leben und dort Aufgaben erledigen, von denen du vielleicht nie gedacht hättest, dass sie überhaupt dazugehören. Sie produzieren Neurotransmitter. Sie regulieren dein Immunsystem. Sie beeinflussen, wie gut dein Kehlkopf geschützt ist. Und sie reagieren sehr direkt darauf, was du isst und was du nicht isst. Wenn du über lange Zeit zu wenig Protein zu dir nimmst, verändert sich dein Mikrobiom. Die Vielfalt nimmt ab. Und wenn die Vielfalt abnimmt, produziert dein Darm weniger von dem, was dein Nervensystem braucht. Das ist die Kette, die wir heute durchgehen, Schritt für Schritt. Kettenglied 1. Proteinmangel verändert dein Mikrobiom. Fangen wir beim Protein an, und ich spreche nicht von extremem Proteinmangel, wie man ihn aus Entwicklungsländern kennt. Ich spreche von dem, was bei vielen Betroffenen mit stillem Reflux ganz still und leise passiert. Du lässt Fleisch weg. Vielleicht auch Hülsenfrüchte, Milchprodukte vielleicht auch. Du isst viel Gemüse, viel Reis, viel Brot, weil das sich sicher anfühlt. Du triffst damit keine bewusst schlechte Entscheidung. Du versuchst gut auf dich aufzupassen. Aber was das für deine tägliche Proteinmenge bedeutet, merkt man oft erst, wenn man es einmal ausrechnet. Die Forschung zeigt, wenn du unter 0,67 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu dir nimmst, und das ist wirklich eine Untergrenze, keine optimale Menge, dann sinkt die Vielfalt deiner Darmbakterien messbar. Die sogenannte Alpha-Diversität, also die Artenvielfalt in deinem Darm, nimmt signifikant ab. Aber es geht nicht nur um die Menge, es geht auch um die Qualität, denn dein Mikrobiom reagiert nicht auf Protein als abstrakte Zahl, es reagiert auf Aminosäuren, auf die Bausteine, aus denen Protein besteht. Und je nach Quelle, ob du Protein aus Ei, Hülsenfrüchten, Fleisch, Nüssen oder Quark bekommst, kommen unterschiedliche Aminosäuren an. Das Mikrobiom unterscheidet das. Das ist kein Plädoyer für eine bestimmte Ernährungsform. Es ist eine Einladung, genauer hinzuschauen. Welche Aminosäuren kriegst du überhaupt rein? Denn es gibt eine Wechselwirkung, die dabei entscheidend ist. Dein Darmmikrobiom hilft dir, Protein zu verdauen und zu verwerten. Und umgekehrt braucht dein Mikrobiom Protein, um selbst gesund zu bleiben. Die beiden bedingen sich gegenseitig und das beeinflusst auch direkt deine Schleimhautimmunität, also die Schutzschicht, die auch deinen Kehlkopf und deine Speiseröhre auskleidet. Wenn diese Wechselwirkung aus dem Gleichgewicht gerät, zeigt sich das auch in deinem Blut. Bei Menschen mit Dysbiose, also einem gestörten Mikrobiom, durch Mangelernährung sinken die Plasmaspiegel essentieller Fettsäuren, also Aminosäuren, darunter auch Tryptophan. Und jetzt kommt Kettenglied 2, denn Tryptophan ist kein beliebiger Stoff. Dysbiose macht Neurotransmitterdefizite wahrscheinlicher. Du kennst Tryptophan vielleicht als die Aminosäure, die in Pute steckt und angeblich müde macht, aber das ist nur die Oberfläche. Tryptophan ist der direkte Vorläufer von Serotonin. Und Serotonin, das kennst du vielleicht als das sogenannte Glückshormon, ist gleichzeitig der Rohstoff, aus dem dein Körper Melatonin baut. Also das Hormon, das dich schlafen lässt. Aber das Entscheidende ist, etwa 90 bis 95% deines Serotonins wird nicht im Gehirn produziert, es wird im Darm produziert. Genauer gesagt von enterochromaffinen Zellen, die auf Signale deiner Darmbakterien reagieren. Das bedeutet, wenn dein Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät, produziert dein Darm weniger Serotonin. Und weniger Serotonin bedeutet schlechterer Schlaf, höhere Stressanfälligkeit und schlechtere Schmerzregulation. Und das ist keine Spekulation. Mehrere Studien zeigen, dass dein Mikrobiom direkt an der Synthese von Serotonin, Dopamin, GABA und Noradrenalin beteiligt ist. Bestimmte Bakterienstämme produzieren diese Neurotransmitter oder deren Vorstufen direkt. Die sind gewissermaßen kleine biochemische Fabriken in deinem Darm. Wenn du die GABA-Episode gehört hast, erinnerst du dich vielleicht. GABA ist unser wichtigster hemmender Neurotransmitter. Er bremst das Nervensystem, wenn es zu aktiv wird. Er hilft dir, runterzukommen, zu schlafen, Schmerzen besser zu tolerieren. Und wenn du die Noradrenalin-Episode gehört hast, weißt du, Noradrenalin ist das, was deinen Kehlkopf in Alarmbereitschaft versetzt. Es beeinflusst den Muskeltonus des unteren Ösophagus-Sphinkters, also Speiseröhrenschließmuskels, und macht das Gewebe empfindlicher für Refluxreize. Was passiert, wenn dein Mikrobiom diese Systeme nicht mehr ausreichend unterstützt? Dann verliert dein Nervensystem einen wichtigen Puffer. Deine Stressantwort wird größer. Deine Schleimhaut reagiert empfindlicher. Du schläfst schlechter. Und das alles macht stillen Reflux schwerer zu regulieren. Das ist kein Zufall, das ist Biochemie. Kettenglied 3, die Dysbiose und der stille Reflux, der direkte Zusammenhang. Jetzt zum dritten Kettenglied, denn die Verbindung zwischen Darmmikrobiom und stillem Reflux ist inzwischen gut dokumentiert und sie geht tiefer, als die meisten denken. 2021 wurde eine Studie veröffentlicht, die explizit die Mikrobiomtheorie des LPR beschreibt. Die Kernaussage, was du isst, verändert dein Mikrobiom. Und ein verändertes Mikrobiom beeinflusst direkt die Pathogenese, also die Entstehung und Aufrechterhaltung deines stillen Refluxes. Noch konkreter, eine weitere Studie verglich das Darmmikrobiom von Menschen mit laryngopharyngealem Reflux, also stillem Reflux, mit dem von gesunden Menschen. Das Ergebnis, es gibt eine deutlich andere Zusammensetzung der Darmbakterien, eine spezifische Dysbiose bei LPR-Betroffenen. Und ein Review aus dem Jahr 2024 fasst den aktuellen Stand zusammen. Darmgesundheit, Mikrobiota und stiller Reflux sind eng miteinander verknüpft. Und das eröffnet auch neue Therapieansätze. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, wenn du ausschließlich damit beschäftigt bist, Triggerlebensmittel zu eliminieren, aber dabei das Fundament deiner Darmgesundheit schwächst, dann kämpfst du möglicherweise gegen Symptome, die du selbst verstärkst. Versteh mich nicht falsch, das ist keine Kritik, das ist ein systemischer Zusammenhang, den niemand dir erklärt hat. Und jetzt weißt du es. Was du konkret tun kannst. Drei Impulse, die du heute noch einschätzen kannst. Erster Impuls. Wie viel Protein isst du gerade wirklich? Nicht schätzen, kurz nachrechnen. Dein Mindestbedarf liegt bei etwa 0,8 bis 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, das du gerne hättest. Wenn du 60 Kilo wiegst, wären das mindestens 48 bis 60 Gramm pro Tag. Schau dir an, was du gestern gegessen hast. Oft ist der erste ehrliche Blick auf diese Zahl überraschend. Zweiter Impuls. Welche Proteinquellen verträgst du? Nicht alle, die du gemieden hast, müssen dauerhaft auf der No-Go-Liste bleiben. Viele Betroffene vertragen gut gekochte Hülsenfrüchte, die hoch zerkleinert sind, ganz gut, Eier, mildes weißes Fleisch oder Quark. Es lohnt sich, das Ganze schrittweise zu testen. Nicht alle auf einmal, sondern eine Quelle nach der anderen. Das Ernährungstool in unserem Mitgliederbereich gebe dir dafür eine klare Struktur. Dritter Impuls. Denk auch an die Vielfalt. Dein Mikrobiom liebt Vielfalt. Nicht nur bei Protein, sondern insgesamt. Wenn du schon lange sehr eingeschränkt isst, kannst du beginnen, einzelne verträgliche Lebensmittel wieder einzuführen. Langsam, bewusst, mit Aufmerksamkeit, wie dein Körper reagiert. Und wenn du spürst, dass dein Nervensystem bei allem überreagiert, dass du sehr stressempfindlich bist, schlecht schläfst, angespannt bist, dann kann die Vagusregulation ein wichtiger paralleler Schritt sein. Im Tool Vagus Power findest du Übungen, die direkt auf den parasympathischen Zweig deines Nervensystems wirken. Dein Mikrobiom und dein Nervensystem sprechen miteinander und du kannst von beiden Seiten einsteigen. Lass mich kurz zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Kettenglied 1, zu wenig Protein in Menge und Qualität verändert dein Darmbiom. Die Artenvielfalt nimmt ab, die Zusammensetzung verschiebt sich. Kettenglied 2, Ein gestörtes Mikrobiom produziert weniger Neurotransmitter-Vorstufen, Serotonin, Dopamin, GABA, Noradrenalin, all das hängt am Darm. Und ein Mangel daran macht dein Nervensystem stressanfälliger, deinen Schlaf schlechter und deine Schleimhaut empfindlicher. Kettenglied 3. Betroffene von stillem Reflux zeigen eine spezifische Dysbiose. Der Zusammenhang ist real, er ist gut belegt und er zeigt, dass die Auslassdiät allein keine Lösung ist. Sie ist Teil der Geschichte, aber nicht die ganze Geschichte. In der nächsten Episode schauen wir uns die Tryptophan-Serotonin-Achse noch genauer an. Denn da steckt noch mehr drin, als wir heute besprochen haben. Gerade im Zusammenhang mit dem enterischen Nervensystem und der Darm-Hirn-Verbindung. Das ist das Schöne an diesen Zusammenhängen. Je mehr du verstehst, desto klarer wird, wo du ansetzen kannst. Nicht mit mehr Verboten, sondern mit mehr Verständnis. Ich freue mich, dass du dabei bleibst.